Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Schönen Nachmittag. Sie hören eine weitere Folge der Philosophischen Brocken. Diesmal von der Universität live in einem Zimmer, das höher als breit ist, nämlich dem Zimmer des Vorsitzenden des Universitätsrates, Max Kothbauer. Er hat freundlicherweise sich bereit erklärt zu einem Gespräch über die Universität und ihre gegenwärtige Reformaufgabe bereitzustehen. Dieses Gespräch findet statt zwischen Max Kothbauer, Peter Kampitz, Dekan der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft, und Elisabeth Nemeth, sie ist Institutsvorständin des Instituts für Philosophie. Mein Name ist Herbert Rachowitz. Die Geschichte dieser Sendung beginnt im Waldviertel, als vor mittlerweile eineinhalb Monaten eine Tagung dort stattgefunden hat über Bildung. An dieser Tagung hat Max Kothbauer einen Vortrag gehalten, Peter Kampitz ebenfalls, und im Anschluss an das Referat von Max Kothbauer kam es zu einer angeregten Diskussion darüber, ob die Universität jetzt in die Fänge der Wirtschaft gerät, wenn ich das mal flott sagen kann, oder ob, wie Max Kothbauer argumentiert hat, hier doch sehr differenziert und vorsichtig argumentiert werden sollte. Sie hören eine Zusammenfassung dieser Debatte in einer Sendung, die in den Philosophischen Brocken schon zur Verfügung steht, über die Waldviertelakademie. Wir nehmen das jetzt hier nochmal auf und schauen uns die Sache genauer an. Um die Sache in Gang zu bringen, habe ich mir einen Artikel rausgeholt aus einem Sammelband Hochschulreform in Europa konkret, Österreichs Universitäten auf dem Weg vom Gesetz zur Realität. Der ist herausgegeben, der Sammelband, von Stefan Titscher und Sigurd Höllinger. Das sind zwei der bekannten Promotoren der gegenwärtigen Hochschulreform. Man sollte das also aus meiner Sicht mit ein bisschen Vorsicht lesen. Ich habe es aber mit zum Teil doch Genuss und auch Erkenntnisgewinn gelesen und möchte an einer Stelle einsteigen, die uns für das Gespräch dann doch eine Basis gibt. Und zwar bei einem Vortrag, also kein Vortrag, einem Beitrag von Wolfgang Weber. Wolfgang Weber ist Betriebswirt und hat einen Beitrag geschrieben, den ich für ausgesprochen klärend und hilfreich halte. Die Betriebswirte haben einen weniger ideologisch vorgeformten Blick, würde ich sagen, und sehen auf die Schwierigkeiten, scheint es nach diesem Beispiel zumindest, genauer als andere, die sich der Betriebswirtschaft nur bedienen. Kurz die Eckpunkte, von denen er spricht. Ein Punkt, der uns auch jetzt beschäftigen müssen, ist das Schlagwort New Public Management. New Public Management ist offenbar Standard in dem entsprechenden Fachdiskurs und heißt, dass solche öffentlichen staatlichen Institutionen wie Museen, Nationaldruckerei, Nationalbibliothek oder auch die Universitäten nicht mehr dirigistisch vom Ministerium verwaltet werden können, sondern dass die solche neuen Kriterien befolgen müssen, wie, ich zitiere das mal hier, er zitiert das selbst, hands-on professional management, performance measures, output controls, competition, private sector style of management. Für viele Philosophinnen und Philosophen sind das schon so ein bisschen Warnsignale, aber gleich auf der nächsten Seite spricht Wolfgang Weber dann eine Sache aus, die wiederum für die Philosophen doch ein wenig beruhigend klingt. Und da sagt er Folgendes: Wir brauchen zwar strategisches Management an den Hochschulen, aber wenn man sagt, es handelt sich da um national geplante Maßnahmenbündel, dann ist doch eine Sache sehr bedenkenswert und bedenklich, nämlich, dass man sich überlegen muss, betriebswirtschaftlich, ob das überhaupt machbar ist an den Universitäten. Und da steht dann der lapidare Satz: Dies ist allerdings fraglich. Das Rationalkonzept der strategischen Planung stößt in allen Arten von Organisationen an Grenzen. Das gilt aber ganz besonders für Organisationen wie Hochschulen. in denen die Identifikation mit den zu erfüllenden Aufgaben ein besonders wichtiger Motivationsfaktor ist. Und was er dann weiter sagt, sind durchaus auch Variationen davon, dass man gegeben die schwierige interne Situation von Hochschulen, die nicht klassisch ökonomisch fassbaren Produkte von Hochschulen und auch die nicht ganz ökonomisch zu durchleuchtenden Relationen zwischen Hochschulen, dass man die nicht einfach nach dem Management-Modell betrachten kann. Ich glaube, das reicht mal, um es in die Diskussion zu werfen, und ich bitte Sie um Stellungnahmen.
Naja, ich würde zunächst einmal in Frage stellen, ob der Ansatz, den Sie mit diesem Artikel einbringen, der richtige ist. Denn niemand, jedenfalls in unserem Umkreis an der Universität Wien, hat je auch nur im geringsten die Diskussion mit dem Hinweis auf New Public Management begonnen. Daher würde ich jetzt einmal als Pfeiler einschlagen in die Diskussion das Wort Autonomie. New Public Management hat man zunächst geprägt für Themen wie Straßenbau in der Verbindung zwischen öffentlicher Hand und privatem Kapital. An der Universität ist das ganz anders. An der Universität hat man gesagt, hat der Gesetzgeber gesagt, ihr müsst in einem gewissen Rahmen, der mit der Republik zu diskutieren sein wird, sprich Leistungsvereinbarungen, selbst Entscheidungen treffen. Und während in jedem anderen Feld der Gesellschaft man gesagt hätte, okay, das ist eigentlich ganz gut, dann wählen wir halt unsere Funktionäre und wir können das in einer gewissen Corporate Governance selber entscheiden, hat man zunächst einmal gesagt, eigentlich Skandal, da kommt die Wirtschaft. Ich sehe das völlig unbegründet, wiewohl natürlich der wirtschaftliche Rahmen eine erhebliche Bedeutung hat. Also mein Punkt ist, besprechen wir das, was im Gesetz steht, und besprechen wir nicht das, was unterschoben wird. Ich gebe zu, dass es viele Risiken gibt in dem gesamten Prozess, aber beschäftigen wir uns doch irgendwie zunächst mit der Frage Autonomie. Wer soll universitäre Entscheidungen treffen? Das Ministerium, die Bürokratie oder, und ich sage es absichtlich, Funktionäre der autonomen Universität?
Ja, dieses Plädoyer für Autonomie ist natürlich etwas, dem man nicht widersprechen wird können. Ich sehe halt nur das Problem, dass der wirtschaftliche Rahmen nicht der wirtschaftliche Rahmen bleibt, sondern dass die ganze Reorganisation der Universität doch von Kategorien und von Kriterien geprägt wird, von denen ich schon glaube, dass sie sehr, sehr stark aus der ökonomischen Diskussion stammen. Die ganze Semantik, die teilweise ja schon genannt wurde, ist hier in gewisser Weise eben auch sehr verräterisch. Und dass jenes zurückbleibt, dass ich doch mit dem, was ich jetzt vielleicht etwas altväterisch die Idee oder den Geist einer Universität nennen würde, dabei auf der Strecke bleibt. Wobei ich natürlich jetzt nicht zu Humboldtschen Gedanken strikt zurückkehren möchte, das ist ja gar nicht möglich, und die Humboldtsche Konzeption hat ja auch sehr, sehr stark die Autonomie der Universität betont. Da ging es ja auch um die Loslösung des Staates von bestimmten, die Loslösung der Universitäten von bestimmten staatlichen Mechanismen und Regulationen. Ich vermisse aber in dieser Diskussion, dass das, was doch zu dieser Idee der Universität gehört, eine Diskussion um Wahrheit, um Erkenntnis, um Wissenschaft, um die jeweilige Diversifikation der Wissenschaften und ihre Ansprüche, dass das eigentlich zurückbleibt gegenüber einer Diskussion, in der eigentlich fast nur mehr die Organisationsformen, die Effizienz, die strategischen Planungen und dergleichen im Vordergrund stehen. Dazu kommt, dass meines Erachtens sehr, sehr oft auch in dieser Diskussion vergessen wird, dass dieses Entlassen in die Autonomie Entscheidungsebenen mit sich gebracht hat nach dem Gesetz, die im Grunde genommen, das würde ich schon meinen, einen wenig autoritären Charakter beinhalten. Das heißt, dass Dekan bin ja selber einer, dürfte mich das eigentlich gar nicht beklagen, und Rektor die entscheidenden Ebenen der Entscheidungen bzw. der Planungen nun geworden sind. Und dass wir damit natürlich auch eine Tradition der Mitbestimmung aller Universitätsangehörigen aufgegeben haben. Darüber kann man geteilter Meinung sein. Man kann sagen, ja, das ist ja teilweise wirklich dann auch in demokratische Debattierclubs abgeglitten, die dann im Grunde genommen sehr merkwürdige Ergebnisse oft erbracht haben. Man kann es andererseits wieder aus verschiedenen Gründen sehr wohl rechtfertigen. Ich glaube aber, dass wir hier in einer Entwicklung stehen, die Herausforderungen, Chancen, aber eben auch viele Gefahren enthält.
Ja, ich habe mir zur Vorbereitung dieses Gesprächs ein bisschen versucht klarzumachen, wie ich dieses Schlagwort Ökonomisierung für mich jetzt mal ausbuchstabieren würde, und zwar jetzt nicht unter dem Gesichtspunkt, was gibt uns das Gesetz vor, sondern was erlebe ich an der Universität als diese Veränderung. Und ich bin eben oft sehr unzufrieden mit dem Begriff Ökonomisierung, weil ich Ihnen ganz recht gebe, ich habe das in der Radiosendung gehört, dass natürlich man immer sagen muss, dass von der Ökonomie abhängig war jede Universität und was immer schon, und zwar egal, ob sie jetzt ob sie eine öffentlich vom Staat finanzierte war oder ob es auch eine rein private ist. Also von der Wirtschaft abhängig in dem Sinn sind wir wirklich alle und brauchen wir diese wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Aber und deshalb ist für mich immer das mit der Ökonomisierung eigentlich sehr klärungsbedürftig. Ich selber sehe folgenden Zugang dabei. Man könnte ja sagen, das, was wir jetzt an der Herausforderung an Wettbewerb haben, hat was zu tun mit Ökonomisierung. Und da habe ich mir gedacht, was ist die Schwierigkeit, vor der wir da jetzt stehen? Ich würde das so beschreiben, es gab immer schon in den Universitäten und im akademischen Zusammenhang sehr scharfe Wettbewerbe, und zwar um sozusagen wissenschaftliche und akademische Anerkennung, nicht? Das war eigentlich über Wettbewerbe strukturiert, und der Clou war nur, dass sozusagen diejenigen, die hier die Anerkennung zu vergeben hatten, waren aus dem Fach anerkannte Autoritäten, wenn man so will. Ja, also was weiß ich, große Wissenschaftler, internationale Journale und so weiter. Und der Clou des akademisch-wissenschaftlichen Wettbewerbs ist, dass man eigentlich die Anerkennung nur kriegen kann von Leuten aus dem eigenen Fach. Ja, das ist, finde ich, für mich auch eine Möglichkeit auszubuchstabieren, was heißt Autonomie. Also nämlich, dass die Basis für eine legitime Position innerhalb dieser Welt die Anerkennung der eigenen Fachkollegen ist, mit denen man noch dazu im Wettbewerb steht. Aus meiner Sicht ändert sich die Universität jetzt insofern, als dass das einerseits zwar erhalten bleibt, aber auf der anderen Seite kommt was ganz Neues hinzu. Du wirst bei uns dann eine Position unterstützterweise bekommen, wenn es dir gelingt, das, was du leistest, nach außen hin so zu verkaufen, dass du uns Ressourcen mitbringst, sei es Geld, sei es sonst was. Und dass von daher sozusagen eine Art von neuer Logik reinkommt, die dann innerhalb der Universität durchaus sich auch niederschlägt in sowas wie in den strategischen Planungen. Im Augenblick ist es so, dass wenn Professoren berufen werden sollen, bei uns jedenfalls, es eine durchaus gern gesehene Sache und sogar etwas Wichtiges ist, was sie mitbringen können, ob sie zum Beispiel in der Lage sind. Es gab immer schon in den Universitäten und im akademischen Zusammenhang sehr scharfe Wettbewerbe, und zwar um sozusagen wissenschaftliche und akademische Anerkennung, nicht? Das war eigentlich über Wettbewerbe strukturiert, und der Clou war nur, dass sozusagen diejenigen, die hier die Anerkennung zu vergeben hatten, waren aus dem Fach anerkannte Autoritäten, wenn man so will. Ja, also was weiß ich, große Wissenschaftler, internationale Journale und so weiter. Und der Clou des akademisch-wissenschaftlichen Wettbewerbs ist, dass man eigentlich die Anerkennung nur kriegen kann von Leuten aus dem eigenen Fach. Ja, das ist, finde ich, für mich auch eine Möglichkeit auszubuchstabieren, was heißt Autonomie. Also nämlich, dass die Basis für eine legitime Position innerhalb dieser Welt die Anerkennung der eigenen Fachkollegen ist, mit denen man noch dazu im Wettbewerb steht. Aus meiner Sicht ändert sich die Universität jetzt insofern, als dass das einerseits zwar erhalten bleibt, aber auf der anderen Seite kommt was ganz Neues hinzu. Du wirst bei uns dann eine Position unterstützterweise bekommen, wenn es dir gelingt, das, was du leistest, nach außen hin so zu verkaufen, dass du uns Ressourcen mitbringst, sei es Geld, sei es sonst was. Und dass von daher sozusagen eine Art von neuer Logik reinkommt, die dann innerhalb der Universität durchaus sich auch niederschlägt in sowas wie in den strategischen Planungen. Im Augenblick ist es so, dass wenn Professoren berufen werden sollen, bei uns jedenfalls, es eine durchaus gern gesehene Sache und sogar etwas Wichtiges ist, was sie mitbringen können, ob sie zum Beispiel in der Lage sind, von außerhalb der Universität. Das heißt, das, was früher auch gesellschaftlich relativ anerkannt war, dass der wissenschaftliche Bereich und die Universität legitimerweise, so wie nur nach ihren eigenen Kriterien die Anerkennung vergibt, ist in einer gewissen Weise gebrochen über diese zweite Schiene. Und da finde ich, also da macht für mich der Begriff Ökonomisierung dann auch einen Sinn, weil es eben eine andere Logik reingeht. Gelingt es dir, deine Ideen, deine Theorie nicht nur in der wissenschaftlichen Fachwelt zu positionieren, sondern gelingt es dir, sie zu verkaufen als etwas, was von außen unterstützt werden soll. Und das in dem Sinn gibt so etwas wie eine Ökonomisierung in meiner Sicht.
Thank you.
Ich möchte das gleich aufgreifen, weil wir kommen möglicherweise doch zu einer gemeinsamen Sicht. Zunächst einmal bestreite ich diese Ökonomisierung. Sie hat in Wirklichkeit an der Universität nicht stattgefunden. Die Universität wird weiter von der öffentlichen Hand hauptsächlich finanziert. Und die Zitate, die Professor Rachowitz gebracht hat, sind ja lauter Zitate gewesen, die nicht im Gesetz stehen und die auch nicht in unserer Universität, sie war weder in der Entwicklungsplanung, waren sie präsent, nirgends. Das heißt, zuerst einmal muss man den Popanz durchbohren und sagen, wenn wir dauernd sagen, es gibt diese Schlagworte, aber sie gibt es in Wirklichkeit nicht, dann unterstellen wir eine Semantik, die nicht einmal stattfindet. Was bleibt aber? Und da möchte ich Frau Professor Ihnen recht geben. Es geht in Wirklichkeit darum, wie wir unsere Leistung oder Ihre Leistung als Universität, und zwar alle Studenten, Mittelbau, Professoren, Dozenten, wie diese Leistung gemessen wird. Und da wurde in diesem Zitat unterstellt, dass das kaufmännische Begriffe sind. Das ist völlig falsch. Es kommt darauf an, dass akademische Kriterien soll und im Nenner und im Zähler sind. Und wenn wir aber sagen, akademische Kriterien sind es, um die es geht, dann sind wir noch immer bei dem Problem, das Sie genannt haben, nämlich, dass der Wissenschaftler, so wie ich ihn sehe, bisher immer schon im Wettbewerb gelebt hat, ich teile Ihre Meinung, aber natürlich sehr stark mit den Besten seines Faches innerhalb und außerhalb der Universität. Wir bleiben bei akademischen Kriterien, wir nehmen keine anderen Accountability-Maßnahmen als die akademischen. Ich komme später noch auf die kaufmännischen Themen. Aber wir haben plötzlich eine neue Frage. Und dort will ich nicht leugnen, dass ein neues Element hineinkommt. Es müssen die universitären Funktionäre, müssen jetzt Entscheidungen treffen, wo sie akademische Birnen und Äpfeln vergleichen. Das heißt, die Leistung ihrer Departments in der Philosophie, in der Physik, in der Pädagogik. Und hier ist das Kriterium in keiner Weise das Geld, aber das Kriterium wird sein, die Evaluation durch ihresgleichen, durch die von Ihnen genannten Bezugspersonen. Wo kommt Geld dennoch hinein? Geld kommt hinein, dass Ressourcen verteilt werden. Da haben Sie, Herr Professor Kampitz, gesagt, das ist autoritär. Aber was ist autoritär? Das Ministerium, das Ihnen Mittel zuweist, ist nicht autoritär. Das Rektorat und das Dekanat, I oder I kann ich bei Ihnen nur sagen, weil Sie sind selbst der, der sich die Mittel als Dekan zuweist, ist jetzt plötzlich autoritär. Wir haben an der Universität Wien, das war im Gesetz nicht vorgesehen, einen Fakultätsbeirat, einen Studienkonferenz, eine Fakultätskonferenz, eine Studienkonferenz. Das heißt, wir haben tatsächlich den Mangel des Gesetzes, dass er die Mitbestimmung weitgehend nicht vor, dass es die Mitbestimmung weitgehend nicht vorgesehen war, haben wir korrigiert und haben vor allem die Versäumnisse bei der Mitbestimmung des Mittelbaus wieder ausgeglichen. Aber Sie sind nicht autoritärer als das Ministerium. Sie haben innerhalb der Universität zum einen mit dem Rektorat, zum anderen mit Ihren Dekanatskollegen Entscheidungen zu treffen und haben es dann innerhalb der Fakultät zu machen. Das ist mir allemal lieber, als es macht eine externe Bürokratie.
Ja, das ist auf der einen Seite sicher richtig. Dem kann man auch nicht sehr viel entgegensetzen. Und ich glaube auch nicht, dass wir von diesen Entscheidungen wegkommen sollten und dass wir diesen Entscheidungen ausweichen. Auf der anderen Seite besteht halt doch, glaube ich, das Problem, dass, so wie die Dinge konkret liegen, sehr vieles vorgegeben wird und sehr, sehr schwer dann zu exekutieren sein wird. Dass also trotz verschiedener Versuche die Mechanismen der Bürokratie, die ja vom Ministerium her gesehen sicher sehr schwerfällig waren, jetzt von der Universität abzuwenden, trotz verschiedener, ich rede ja gar nicht vom New Public Management, sondern inzwischen haben wir Diversity Management und Contract Management und was weiß ich, auf uns zukommen sehen, dass hier doch einiger Sand im Getriebe ist.
Aber wo kommt das auf Sie zu? Es werden wieder diese Begriffe erwähnt, die die in meinen 2,5 Jahren Universität nicht ein einziges Mal vom Rektorat oder vom Rat verwendet wurden. Na, woher kommt
vom
das
Rat, auf Sie vom zu? Rat wahrscheinlich nicht, aber vom Rektorat ja. Ich kann mich an eine Tagung erinnern, wo wir diese drei Modelle vorgestellt bekommen haben, wo der Vorsitzende der Rektorenkonferenz die Grundlinien des Contract Managements entwickelt hatte. Das war damals der Professor Bartel. Also es ist schon davon die Rede, aber ich glaube, das ist gar nicht der entscheidende Punkt, sondern ich möchte darauf eingehen und vielleicht das noch ein bisschen in den Vordergrund stellen, dass wir derzeit in einer Situation sind, in der wir, und das gebe ich auch zu, natürlich alle lernen müssen, mit dieser Autonomie jetzt auf eine gute Art und Weise umzugehen. Und weil Sie die Evaluation zum Beispiel erwähnt haben, das ist auch ein Punkt, dem eigentlich, also wenn man es in toto betrachtet, nichts entgegenzusetzen wäre. Das Problem ist nur, dass sich die mir bisher bekannten Evaluationskriterien eigentlich eher nur quantitativ ausgelegt haben. Das heißt, dass es um Input und Output, um Studienabbrecher, um die Anzahl der Studienabschlüsse, um die Anzahl der Lehrveranstaltungen, um die Anzahl der Publikationen und dergleichen geht. Und das ist ein Grundproblem, denn Qualität lässt sich natürlich sehr, sehr schwer quantitativ messen. Und da werden wir uns noch einiges wahrscheinlich einfallen lassen müssen. Bitte mich also gut zu verstehen, ich habe überhaupt nichts gegen Evaluation. Ich glaube, das wird auch niemand, der wissenschaftlich tätig ist, haben, denn das spielt sich ja doch auch in der Öffentlichkeit ab und kann jederzeit beurteilt werden, was einer schreibt. Aber wie wir das tatsächlich hier qualitativ zu messen verstehen, das sehe ich nicht.
Aber Entschuldigung, das ist genau das Thema, das Sie selbst definieren.
Ja.
Kein Mensch im Ministerium definiert, wie die universitäre Evaluierung passiert. Im Ministerium haben wir selbstverständlich das Thema der Wissensbilanz. Diese ist eine sehr stark statistische Bilanz. Aber die Evaluierung, so wie ich sie meine, ist die Ihnen bekannte, die Sie an Ihren Instituten, in Ihren Dekanaten, in Ihren Fakultäten immer gehabt haben. Und noch ein Wort zum Contract. Mhm. Contract, nicht im Sinne eines Vertrages, der zwischen einer Baugesellschaft und einem Auftraggeber gemacht wird, so wie es allenfalls an der Universität sein kann im Hinblick auf die sogenannten Leistungsvereinbarungen. Bartel kann nur gesprochen haben von den Leistungsvereinbarungen und das bitte ist alles andere als autoritär. Es gibt zwei Führungsmöglichkeiten. Ich sage Ihnen als meinen Mitarbeiter, also ich bin kein Chef, aber ein Chef sagt einem Mitarbeiter, du hast das zu erfüllen, oder der Chef setzt sich mit seinem Mitarbeiter hin und sagt, wie wär's, reden wir gemeinsam über die Ziele, die wir erfüllen. Ob das auf gleicher Augenhöhe ist, hängt wieder von Ihnen, Herr Dekan, ab. Wie werden Sie mit den hier am Tisch sitzenden beiden Professorinnen und Professoren, wie werden Sie mit ihnen die Vereinbarungen treffen? Und wenn das autoritär ist, dann werden sich wahrscheinlich die Kollegen hier wehren. Und wenn es nicht autoritär ist, dann ist es eben so, wie wir es eigentlich wollten.
Ja, bitte.
Es ist tatsächlich auch so, dass ich eigentlich die Erfahrung mache, dass im praktischen Umgang dann genau in solchen Fragen es in meinem Bereich auf jeden Fall nicht autoritär zugeht. Ganz im Gegenteil, wir versuchen eigentlich auf allen Ebenen eher die Dinge wirklich auszuhandeln. Und insofern gebe ich Ihnen recht, die Struktur zwingt uns nicht zu einem autoritären Verhalten untereinander. Ich selber sehe, also möchte jetzt das Thema des Autoritären vielleicht im Augenblick nicht aufgreifen, vielleicht kommen wir dazu noch, weil ich glaube, dass die Struktur auf der, so wie sie durch das Gesetz vorgegeben ist, doch immer wieder auch die Leute fast zwingt zu einem Abschneiden der unteren Ebenen, also der unteren Ebenen, auch der Subeinheiten, wo auch ich sehr unangenehme Erfahrungen damit mache. Aber das will ich, ist jetzt eigentlich nicht mein, das, was ich hauptsächlich sagen will, sondern ich will noch einmal zurückkommen auf die Frage, wie begegnet uns dann eigentlich in unserem Alltag das? Weil ich schätze das sehr zu sagen, tun wir nicht diese Schlagworte nehmen, weil wir uns darunter auch zu wenig dann eigentlich vorstellen können. Was ich sehr wohl sehe, das ist, dass das, was da zum Beispiel angesprochen worden ist mit strategischer Planung, uns vor die Aufgabe stellt, quasi fast zu unserem Hauptberuf zu machen, darzustellen, was wir tun, Und zwar kaum sind wir fertig geworden damit, die Projekte zu formulieren, die wir vorhaben und darzustellen, was wir bisher getan haben, quasi ist eigentlich der nächste Schritt, sei es, wie hieß das gerade, Wissensbilanz oder sowas, kommt zwei Monate später die nächste Vorgabe. Bitte stellt das gut dar, weil das ist die Basis dafür, wie wir in Zukunft eingestuft werden, was wir in Zukunft für Ressourcen und so weiter haben werden. Ich sehe eigentlich nicht so sehr das Problem des Autoritären in dem Zusammenhang. In dem Zusammenhang sehe ich vor allem das Problem eigentlich einer Art von einem Zwang zur Beschreibung dessen, was man tut, in einer Häufigkeit und nach immer neuen Mustern, die einen fast nicht mehr in die Lage versetzt, das zu tun, was man zu tun eigentlich gelernt hat und wo man glaubt, dass man dafür auf der Universität ist. Und das empfinde ich als unendlichen Frust. Und ich weiß, dass das auch wirklich ein ganz großer Grund dafür ist, dass viele Leute sagen, wir wollen das nicht mehr. Diese Art von ständig neuen Selbstbeschreibungen und Selbstdarstellungen, damit wir nur ja wieder in den nächsten zwei Monaten halbwegs dastehen und mitspielen können. Und das hat allerdings sehr wohl was zu tun mit dem strategischen Planen und so weiter, dass man sich da so...
Nochmal anschließen, weil der Vorwurf, dass ich einen Popanz in die Welt stelle, muss doch irgendwie beantwortet werden. Für, sagen wir mal, philosophische Sensibilität ist es so, dass wir natürlich gefährdet sind, sagen wir es mal so. Das von Kampitz angesprochene alte Universitätsideal ist plötzlich unsicher geworden und wir haben die entsprechende Misstrauenshaltung, indem wir sagen, wo kommen da plötzlich diese neuen Ideen her? Und wie es schon bei Philosophen ist, leiten wir sie zurück auf Bücher, auf Konzepte, auf Theorien und da wird man fündig. Das ist eben eine gewisse neue Denkungsart, die nicht organisiert ist nach alten Geisteswissenschaftskategorien und da gibt es eine gewisse Nervosität. Der Hinweis darauf, dass das nicht so schlimm bei uns ist und dass mit diesen dahinterliegenden Theorien hier tatsächlich nicht gearbeitet wird, ist, glaube ich, richtig. Aber die philosophische Empfindlichkeit hat etwas damit zu tun, dass sich hier der Wind gedreht hat. Und ich würde das exemplifizieren, auch das, was jetzt vorher gesagt worden ist, an dem Begriff Autonomie, weil Sie da auch gerade direkt reagiert haben auf Autonomie. Wir haben doch jetzt Autonomie. Es gibt eine Humboldt-Autonomie und es gibt die Autonomie in dem Zusammenhang, den ich hier vorgelesen habe. Und das ist sozusagen interessant. Da steht nämlich tatsächlich drinnen vom Wolfgang Weber, und ich halte das für völlig redlich: die Umsetzung von bestimmten Bedingungen setzt ein hohes Maß an Autonomie der Hochschulen voraus. Und was sind die Bedingungen? Das ist die Tatsache, dass die strategische Planung von der Universität her so gemacht werden kann, dass sie ein Profil hat, dass sie leistungsfähig ist, dass sie leistungssteigernd ist und dass bestimmte Indikatoren, Indikatorensysteme ist auch so ein Schlagwort, bis bestimmte Indikatoren tatsächlich von den Universitäten gesetzt werden können, die es dem Staat und den Beobachtern, den Evaluatoren möglich machen, das, was die Unis machen, einzuschätzen. Und an der Stelle ist, glaube ich, ziemlich deutlich, dass das, was die Frau Nemeth sagt, nämlich dieser Zwang zur Selbstdarstellung im Zusammenhang mit den strategischen Aufgaben der Universität halt so betrachtet wird, dass die Unis autonom sein können. Ja, aber warum? Weil sie dann nachher bezahlen können und müssen in einer sozusagen in der Neuorganisation der Universitäten im öffentlichen Raum. Ich sage Ihnen auch nicht, dass es schlecht ist, ich sage nur, es ist eine ziemlich starke Zumutung an das alte Universitätssystem, und wir stehen vor der Frage, wie wir das beurteilen und wie wir es schaffen und wie wir es implementieren.
Also ich bin schon wieder mal ganz anderer Meinung. Sie unterstellen eben die Worte, es ist bei uns nicht so schlimm. Und allein das finde ich in hohem Maße ungerecht. Ich höre die ganze Zeit, dass die Universitas Literarum gefährdet ist. Und ich kann mich erinnern, dass wir vor einem Jahr einstimmig beschlossen haben, eine eigene philosophische Fakultät, die es vorher als Fachfakultät nicht gegeben hat. Es wurde im Entwicklungsplan nicht eine einzige philosophische Stelle in Frage gestellt, im Gegenteil. Und dennoch sagen Sie, es ist nicht so schlimm. Sie sagen leistungssteigernde Indikatoren, sagen aber, und das unterstellt, als wären das ökonomische Begriffe, aber für die Leistung seid ihr an den akademischen Hochschulen ja verantwortlich. Ihr seid der Inbegriff der Höchstleistung einer Gesellschaft. Und wenn wir von Leistung reden, reden wir von der akademischen Leistung. Und ich möchte auf Frau Professor Nemeth schon eingehen. Wenn sie sagt, zuerst kommt die strategische Planung, dann mussten wir darstellen, warum wir eine eigene philosophische Fakultät wollten, wir mussten darstellen, was wir überhaupt vorhaben in den nächsten Jahren. Jetzt kommt die Wissensbilanz. Es ist kein Zweifel, dieses neue Gesetz hat in einer sehr dichten Weise viele Schritte vorgesehen und das ist mühsam. Aber wir machen dieses in sich gehen, das übrigens gerade bei euch ja in der philosophischen Fakultät sehr gemeinschaftlich gemacht wurde, all das, was Sie unterstellen, hat bei Ihnen überhaupt nicht stattgefunden. Im Gegenteil, ihr habt gemeinsam diesen Plan entwickelt und wir haben ihn nicht in Frage gestellt, wir haben ihn unterstrichen. Wir haben diese Universitas Literarum, gerade indem wir euren Plan akzeptiert haben, ja nur gebilligt. Es ist richtig, es ist im Moment eine sehr dichte Arbeitsfolge, die auch als Belastung empfunden werden muss. Aber wir machen das ja alles, damit wir mit dem jetzt beschlossenen Entwicklungsplan in Gespräche mit der Republik treten können, in den sogenannten Leistungsvereinbarungsgespräche, die uns dann in die Lage versetzen, fundiert die öffentliche Hand um mehr Mittel zu bitten. Das heißt, es soll nicht eine Selbstbeschäftigung sein, die nimmer mehr aufhört, sondern die jetzt einen bestimmten sehr dichten und daher unangenehmen Zyklus hat, aber wir werden ja im April die Leistungsvereinbarungsentwürfe der Republik geben und wir hoffen, dass wir in der Dichtheit unseres Angebotes dann auch im Ministerium Berücksichtigung finden, dass möglichst viel von dem, was wir an Qualitätssteigerung vorsehen und Qualitätssteigerung für die Studenten, Qualitätssteigerung für die besseren Arbeitsverhältnisse der akademischen Lehrerin. Das wollen wir. Und die Kriterien werden die Anerkennung durch Studenten, durch Lehrende, durch ihre Widerparts oder Partner in den anderen Universitäten sein.
Ja, ich möchte vielleicht also dazu sagen, und ich glaube, das kann man durchaus, dass natürlich die Bemühungen des Universitätsrats, die Schaffung dieser Fakultät und auch die völlig richtig beschriebene Tatsache, dass wir im Vergleich zu anderen österreichischen Universitäten eigentlich in der Tat, was die Stellung der Philosophie, die Stellung auch der Bildungswissenschaften betrifft, ja wirklich eine gute Basis bekommen haben. Das möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Ich habe halt nur den Eindruck, dass in der allgemeinen Diskussion doch eine mir sehr wesentlich scheinende Aufgabe der Universität, die ich fast ein bisschen auch als eine zivilgesellschaftliche sehen würde, gefährdet scheint oder gefährdet werden kann. Nämlich, es geht doch darum, dass die Universität einerseits eine große gesellschaftliche Aufgabe hat. Sie ist ja auch ein Teil, wenn man so will, auch mal soziologisch, ein Subsystem unserer Gesellschaft oder dergleichen, dass wir auf der anderen Seite gerade hier etwas bewahrt werden müsste und bewahrt werden soll, und das versuchen wir auch mit euren Kräften zu tun, eine bestimmte kritische Stellungnahme, eine bestimmte Entwicklung von Fähigkeiten zur kritischen Reflexion, die mir im gesamten EU-Bereich, wenn man sich etwa die Weißbücher der EU ansieht, wo die Bildung eigentlich nur als Voraussetzung für die Berufsvorbereitung gesehen wird, doch einen Trend zu enthalten scheint, dass wir Bildung auf Berufsausbildung reduzieren. Und da sehe ich schon eine große Gefahr. Also ich sage gleich dazu, selbstverständlich sollen Universitäten nicht Wärmestuben für frierende Intellektuelle oder dergleichen werden oder einen Freiraum beanspruchen, den andere Institutionen und andere Möglichkeiten nicht haben. Ich glaube aber, dass diese kritische Rolle erhalten bleiben muss. Und da sehe ich doch europaweit ein bisschen die Tendenz, dass die, wie immer man jetzt diesen Bildungsbegriff definieren möchte, da gibt es hier wahnsinnig viel zu sagen, dass hier doch eine Reduzierung auf die berufspraktische Ausbildung erfolgt. An der Wirtschaftsuniversität war etwa die Rede davon, der Student soll auf Schienen gestellt werden, um möglichst rasch, möglichst billig sozusagen den Ausbildungsprozess zu durchlaufen, um dann eben eine berufspraktische Vorbereitung zu erhalten. Und da sehe ich die Idee der Universität schon konterkariert. Was aber jetzt nicht heißt, dass wir nicht konkret an der Wiener Universität vielleicht in einer anderen Situation sind.
Ich bringe jetzt mal ein Beispiel aus dem Leben der Universität, das vielleicht die Möglichkeit gibt, dass die Fronten sich noch so ein bisschen verschieben. Die lange Nacht der Forschung. Das war für mich eine sehr instruktive Geschichte. Das Zweck der langen Nacht der Forschung ist gewesen, Wissenschaft zu verkaufen, würde ich sagen. Gab große Skepsis. Wenn ich es jetzt aus der Philosophie her sage, die Skepsis hat uns nicht davor abgehalten, uns dazu bewerben, zwei Stationen zu bespielen sozusagen, und die Leute, die das gemacht haben, waren sehr, sehr zufrieden, und die Presse hat darauf nicht so funktioniert, wie wir das vielleicht fürchten würden, nämlich in dem Moment, in dem ein Mikroskop da ist oder ein kriminalistisches Setting da ist, da gehen die Leute hin und die Philosophie ist sowieso das Stiefkind. Nein, ganz im Gegenteil, es hat eine innere Logik, sogar eine systematische Logik, dass immer dort, wenn irgendwo eine Kernzertrümmerung stattfindet, muss auf der anderen Seite ein Philosoph oder eine Philosophin her, die darüber nachdenken. Das heißt, die lange Nacht der Forschung hat uns durchaus Publicity gebracht, hat uns auch als Philosophietreibende bestätigt, und insofern könnte man dem Positiven, der positiven Einschätzung doch eigentlich sehr nahe treten. Auf der anderen Seite, und das höre ich so ein bisschen von Seiten Nemeth Kampitz raus, gibt es die wirklich bedenkliche Antwort zu sagen, worauf lassen wir uns da ein, wenn wir jetzt, und das sind doch schwierige Planungsbedingungen und so, wenn wir jetzt 3 Wochen unserer Arbeitszeit damit verbringen, dass wir Stationen aufbauen, wo Philosophen im Duett denken oder entsprechende Videoprojektionen machen oder sowas ähnliches, damit wir von der Universität Wien bessere Voraussetzungen haben, um sagen zu können, schaut mal, 48.000 Leute waren bei uns und haben dokumentiert, dass Wissenschaft das interessant ist. Da gibt es dieses Bedenken gibt es, denke ich. Obwohl, und ich hoffe, ich habe es in dem Beispiel jetzt auch so gesagt, dass das Missverständnis nicht eine Rolle spielt, dass wir nicht auch was davon hätten.
Also vielleicht ein Versuch, gedanklich entgegenzukommen. Ich hielt es für töricht, nicht zu sehen, dass in Europa Gefahren in Richtung Ökonomisierung existieren. Natürlich existieren sie. Ich wehre mich, dass man grundsätzlich das Gesetz in diese Richtung schiebt, und ich wehre mich schon ganz, wenn man sagt, an der Universität Wien hat hier die Wirtschaft den Ton übernommen. Das stimmt nicht. Ich gehe aber zurück. Ich habe mir herausgesucht Bildungsbegriffe und habe ganz originelle Bildungsbegriffe gefunden. Ich mache darauf aufmerksam, dass das geltende Schulunterrichtsgesetz den bemerkenswerten Satz enthält: Die jungen Menschen sollen zu gesunden, arbeitstüchtigen, pflichttreuen Gliedern der Gesellschaft herangebildet werden. Ja bitte, das ist von vorgestern. Und wir diskutieren, dass irgendwelche sozusagen geheime Kräfte heute in diese Richtung gehen. Bitte, dort kommen wir her. Ich verhehle aber nicht, dass selbstverständlich die Ausbildung in einer Zeit von Arbeitslosigkeit eine ganz wichtige Bedeutung hat. Das heißt, was mein oder das Bemühen des Rates ist, ich glaube aber durchaus genauso des Rektorats, ist: Bewahren wir uns die Vielfalt dieser Universität. Wir haben sie einstimmig bejaht, nämlich 140 Fächer können wir hier studieren, und das sind beileibe jene, die ökonomisch unmittelbar verwertbar sind, in der Minderheit. Bewahren wir uns das. Aber sind wir auch bereit zu sehen, dass wir mit den uns anvertrauten Mitteln durchaus auch zweckmäßig umgehen müssen? Und das ist nicht die Ökonomisierung, sondern das ist einfach ein vernünftiger Einsatz für die vielen, vielen Facetten des Wissenschaftsbetriebs. Und meine Frage an Sie, und jetzt habe ich eine Frage an Sie: Wenn so viel Misstrauen ist, obwohl Sie immer wieder Zeichen bekommen, dass wir zumindest an der Universität Wien versuchen, die Freiheit der Wissenschaft, die Vielfalt der Wissenschaft zu bewahren, sagen Sie, was könnten wir tun, um dieses Vertrauen zu stärken? Es muss ja auch einen positiven Weg geben.
Ich kann eher sagen, was ich eben als einschneidend oder also als die Gründe für das, was ich vorher ein Frust und Demotivation genannt habe. Vielleicht kann ich dann im nächsten Schritt was positiver darauf sagen.
Aber könnten wir nicht hergehen und sagen, es ist belastend, es ist die Arbeit, Professor Arbeit ist ja Vorsitzender der Curricularkommission. Natürlich sind das alles sehr belastende Aufgaben, die mit der Einführung der europäischen Studienarchitektur noch viel drückender werden als Arbeit. Aber versuchen wir doch zu sagen, ja, das Gesetz gibt uns eine Reihe von Aufgaben, um eben Autonomie wahrzunehmen. Was könnten wir gemeinsam tun, um auch glaubhaft nach außen zu bringen, dass wir für diese Vielfalt sind, insbesondere für die Geisteswissenschaften? Wir haben mehr geisteswissenschaftliche Professuren als Professuren irgendeiner anderen Richtung. Und versuchen wir gemeinsam etwas zu unternehmen, wo wir sagen, ja, ein Bekenntnis auf der einen Seite zu den akademischen Leistungskriterien, das glaube ich werden wir brauchen, weil wir sind tatsächlich nicht mehr nur im Wettbewerb mit dem Individuellen gegenüber des einzelnen Professors, sondern im Wettbewerb zwischen den Universitäten. Bekennen wir uns dazu, aber versuchen wir auch gemeinsam einen Weg zu gehen, der dieses Misstrauen abbaut. Mein Beitrag in den organisationsrechtlichen Themen war, dass ich halt versucht habe, möglichst stark Mitbestimmung einfließen zu lassen. Zugegebenermaßen in Formen, wo vor allem es eine Mitberatung gibt und keine echte Mitbestimmung im Sinne von Abstimmen, aber diese Beratungsgremien als Resonanzkörper sind so ein Vehikel dafür.
Wir sind insofern da keine gute Gesprächsrunde, weil wir sind alle miteinander Beispiele von Personen, die nach oben gedriftet sind durch das Gesetz. Es gab gar keine Fakultät für Philosophie, wir haben jetzt einen Dekan für Philosophie. Es gab keine Curricularkommission, ich bin jetzt dort oben. Wir sind also sozusagen ganz oben und wir sind konfrontiert mit den Leuten, die nicht nach oben gedriftet sind, und wir haben eine Struktur, die es schwer macht, dass die Leute sich lateral nebenher austauschen. Die Unterschiedlichkeit der Fakultätsorganisationen führt dazu, dass diese Leute auch gar nicht mehr in der Weise gemeinsame Bezugspunkte haben. Also früher war es so, es gab überall dieselbe, zugegebenermaßen oft redundante und mühsame Beratungsstruktur, aber ein Studienkommissionsvorsitzender oder ein Institutsvorstand oder eine Dekanatssekretärin sogar haben ungefähr dieselben Arbeitsplatzbeschreibungen gehabt. Das ist nicht so gewesen. Es gibt in den einzelnen Fakultäten sehr, sehr unterschiedliche sowohl Regeln als auch Praktiken, mit dem Ding umzugehen. Das heißt, es ist eine Individualisierung, eine Vereinzelung an dieser Stelle stattgefunden, die positiv und produktiv ist von der Seite einer Regelungsmechanik, weil der Rektor mit den Dekanen an dieser Stelle einen sehr kurzen Weg hat. Aber die Leute, die dann dranhängen, können miteinander quer über die Fakultäten
sprechen. Aber lassen Sie mich einfach eine Frage dazu stellen. Wie stellen Sie sich vor, dass eine Autonomie funktionieren soll bei 6.000 Angehörigen der Universität? Wer davon träumt, dass das eine basisdemokratische Entscheidung sein kann, wo jede Frage abgestimmt wird, der weiß nicht, dass man eine solche Organisation nicht führen kann. Das war ja auch nur deshalb möglich, weil letztendlich das Ministerium mehr oder minder autoritär entschieden hat. Es wird Bereiche geben, wo sehr wohl Berufungskommissionen in vielen Themen, wo sie sehr wohl de facto eine Art Abstimmungsprozess haben, auch wenn er formal vielleicht nicht vorgesehen wird. Aber in den Grundentscheidungen, und das sind zugegeben am Schluss auch die Mittelallokation, muss jemand entscheiden. Nur bedenken Sie wieder, und das sind Funktionäre und das ist neu. Das Besondere ja dabei ist, dass jetzt einer von Ihnen, in unserem Fall oder in Ihrem Fall Professor Kampitz, er ist der Dekan. Aber er ist ja gewählt worden, er ist ja vorgeschlagen von den Professoren vorgeschlagen worden und vom Rektorat bestätigt worden. Natürlich, er muss jetzt Entscheidungen fällen. Die Schwierigkeit, die an der Universität ist, besteht unter anderem darin, dass solche Führungspersönlichkeiten für im Falle des Dekanats 2 Jahre bestätigt werden. Man stelle sich vor, wie das wäre, wenn Daimler-Benz alle Abteilungsleiter auf der Welt zusammenkommen lassen und die beschließen jetzt, wer für 2 Jahre Vorstandssprecher wird. Das ist wahnsinnig schwer. Aber das ist, wenn man so will, die demokratische Aufgabe, die wir übertragen bekommen haben, damit fertig zu werden, dass einer von uns, also einer von Ihnen, für eine bestimmte Zeit ein Mandat hat und in dieser Zeit aber auch Entscheidungen treffen soll. Das ist gar nichts Böses, aber das müssen Sie früher oder später akzeptieren, weil alles andere würde heißen, dass keine Entscheidungen mehr getroffen werden. Ich sage aber, noch einmal zu uns zurückkommen, bedenken Sie, dass der strategische Plan der Universität Wien, der jeden Einzelnen in diesem Haus betrifft, einstimmig beschlossen wurde. Er wurde vom Rektorat einstimmig beschlossen, er wurde vom Senat gebilligt, wurde vom Universitätsrat einstimmig beschlossen und sogar der Betriebsrat hat seine Zustimmung gegeben, obwohl das eine freiwillige Übung desselben war.
Ja, ich wollte nur dazu noch sagen, dass natürlich die in etwa in Ihrem Fall und glaube ich darf das unumwunden sagen, ohne der Schmeichelei verdächtig zu werden, Dialogbereitschaft und Dialogfähigkeit, Sie haben das ja mannigfach bewiesen, Sie waren bei unserem DIES Fakultatis, der ja auch ein bisschen einen provokativen Titel vom Nutzen des Nutzlosen seinerzeit gehabt hat und dergleichen. Und ich glaube, wenn wir das verbreiten könnten und auf mehrere Ebenen bringen und damit vielleicht auch in manche der Vorgaben, die dann doch von den Dekanen wieder weiterzutragen, zu entscheiden, zu exekutieren sind, ein bisschen mehr Transparenz hineinbekommen könnten, dann wäre das schon ein sehr wichtiger Schritt.
Ja, also ich denke, dass eine Sache, die die doch noch ganz, ganz wichtig in dem Zusammenhang ist, dass wirklich ganz viel von der entscheidenden Arbeit auf dieser Subeinheitsebene passiert, weil nämlich diese sogenannten Subeinheiten sind die Einheiten, die noch dazu auch nach unserem Entwicklungsplan für die wissenschaftliche Qualität, für die Qualität der wissenschaftlichen Forschung zuständig sind. Die sind ja auch sozusagen die nach den wissenschaftlichen Disziplinen gegliederte. Und da ist es schon so, dass in unserem Fall zum Beispiel in der Fakultät das alles sehr harmonisch geht, aber zum Beispiel es halt so ist, dass Fragen, die dann sehr unangenehme administrative Aufgaben einschließen, wie zum Beispiel Raummanagement, das ist erstens eine sehr, sehr, sehr unangenehme, zeitaufwendige Geschichte. Und auf der einen Seite ist es delegiert an uns, also an mich als Vorständin. Auf der anderen Seite bleibt es aber in einer gewissen Weise in der Hand des Dekans, weil letztlich muss er entscheiden oder sie. Und wenn es jetzt zu Konflikten kommt, wie es zum Beispiel in unserem Fall jetzt kommt, weil wir die Wissenschaftstheorie aufnehmen müssen, und dann ist es zum Beispiel so, wenn ich zwei oder drei Gespräche geführt habe, sehr ausführliche, mit unseren Studienrichtungsvertretern, und wir haben dann noch miteinander ein ausführliches Gespräch gehabt, und dann hat sich herausgestellt, das ist auch eine Frage, die auf der Ebene des Rektorats zu verhandeln ist. Und wenn ich dann den zuständigen Vizerektor darüber informiere, er nicht einmal mir antwortet, sondern nur an den Dekan schreibt, trotz des Schreibens da unten, das muss alles durchgezogen werden, ich hoffe, der Termin bleibt, außerdem aus meiner Sicht, die Studenten sollen ihre Räume behalten, sie müssen das sonst irgendwie hinkriegen. Und ich kriege nicht mal eine Antwort, nachdem ich drei wirklich ausführliche Gespräche gehabt habe, dann ist das sozusagen, das ist keine Umgangsform, man kann es auf der Ebene diskutieren. Aber ich finde es eigentlich nicht nur, dass es keine Umgangsform ist, sondern man muss ehrlich sagen, es ist von den Aufgabenverteilungen her, verstehe ich, kann ich mir das dann schon vorstellen. Mit wem redet er denn? Mit dem Dekan natürlich, der letztlich die Verantwortung hat.
Vielleicht kann ich da auch etwas dazu sagen.
Das nervt mich schon.
Das verstehe ich gut, und das ist ein bisschen der Ausfluss eines Rasters, der über alle Universitäten gestülpt wurde. Man wollte ein Zwei-Stufen-System einführen, nämlich, und zwar im Gesetz, Rektorat, Dekanate. Ja. Und das ist für eine so große Universität wie für die Universität Wien natürlich geradezu lächerlich. Die Idee, die ideologische Idee, die offenbar den Gesetzesschöpfern Bate gestanden hat, war, also das sind so irgendwelche Verkrustungen in irgendwelchen Instituten, und tun wir das alles aufheben. Nur Faktum ist, dass die Institute natürlich Träger der Identität vieler Forscher sind. Sie sind klein, sie sind groß und sie haben eine Historie. Und de facto hat das Gesetz diese dritte Stufe nicht vorgesehen. Sie ist aber in der Praxis höchst relevant, insbesondere an einer so großen Universität wie der Universität Wien. Da kann es manchmal zu, wie soll ich sagen, Spannungsmomenten kommen, und da müssen wir versuchen, so gut es geht, auszugleichen. Aber ich gebe zu, dass es nicht nur eine individuelle Frustration ist, sondern glaub, dass es ein bisschen im System nicht ganz passt, wenn man eine 6.000 oder 60.000 Studenten-Universität vergleicht mit einer Universität, die vielleicht 500 Studenten hat. Da kann man natürlich ein Zwei-Two-Tier-System viel leichter umsetzen.
Also wenn man das Beispiel mit Mercedes und Aufsichtsratsvorsitzenden hat, dann wäre das ja so, wie wenn Frank Stronach bestimmt, wer in Gleisdorf neben im zweiten Stock...
Ich bin mir nicht sicher, ob er es nicht entscheidet, aber so gut kenne ich ihn nicht.
Ich denke aber, wir sind an dieser Stelle an einen Punkt geraten, wo wir uns gegenseitig wahrgenommen und auch zu einem Teil geantwortet und auch etwas zugestanden haben. Und ich denke, das ist ein gutes Ende des Gespräches. Max Kothbauer, Peter Kampitz, Elisabeth Nemeth und Herbert Achowitz.